Ich wollte euch eigentlich was mitbringen, das sieht man auch auf der Folie hier vorne. Das ist mein Rucksack. Der ist sehr groß und sehr schwer. Also in dem Zustand 20 Kilo ungefähr, nicht ganz. Und ich habe den mitgenommen, unheimlich schwer, auf einer unheimlich schweren Wanderung. Bin unheimlich hohe Berge rübergegangen und könnte damit jetzt unheimlich angeben, mache ich aber nicht. Das macht mich ja nicht zum besseren Menschen, dass ich da über die Pyrenäen mit unheimlich schwerem Gepäck gegangen bin. Deshalb habe ich den zu Hause gelassen. Das macht mich ja, also es ist ja nichts Besonderes eigentlich. Also es ist ja nichts, womit man wirklich hier jetzt zumindest mal so prahlen könnte. Es ist ja nichts Geistliches. Da müsste man was anderes bringen, zum Beispiel mal die Bibel durchgelesen haben. Gut, habe ich mehrmals gemacht, aber damit können wir angeben. Oder Bibelverse auswendig können. Oder predigen, gut beten. Oder sich einfach Dinge aus der Bibel merken und nicht immer wieder so von vorne anfangen bei allem. Das sind schon Leute, die können sagen, das sind bessere Menschen eigentlich, oder? So bessere Christen. Also richtige Christen sind das eigentlich, die das können. Das ist ja wie im Flugzeug. Da gibt es ja auch erste Klasse. Holz, ne? Also die anderen. Gibt es da ja auch. Das kennt man ja, ist ja normal, denke ich. Das mit dem Flugzeug kann man vielleicht streichen, aber das andere, das gab es tatsächlich in der Gemeinde. Also nicht in unserer. Das ist bei uns völlig abwegig. Aber in der Gemeinde in Korinth. Der Korintherbrief in der Bibel, zwei Stück gibt es davon, wahrscheinlich gab es sogar mehr, aber zwei sind uns erhalten geblieben. Da gab es dieses Denken. Das war jetzt alles eben nur ein Spaß für alle, die das nicht verstanden haben, was ich gesagt habe. Ich bete sicherheitshalber noch einmal. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns reich ausstattest mit vielen guten Sachen. Und ich möchte dich bitten, dass wir uns dafür nicht auf die Schultern klopfen, sondern dass wir das schon richtig einordnen können. Und ich danke dir dafür, dass wir diese wunderbare Musik eben hier hatten. Ich danke dir für die Begabung von den Vieren, die hier standen und das gemacht haben. Und ich danke dir dafür, dass das alles stimmt, dass du so ein lebendiger Gott bist, der uns heute begegnen möchte. Amen. Es gab das in der Gemeinde, da waren also Christen, die dachten tatsächlich, sie wären First Class. Bessere Christen als die anderen in der Gemeinde. Alles in einer Gemeinde und die haben das den Leuten auch gesagt. Also den anderen, denen die unten saßen. Denen haben die das auch gesagt. Also wir sind schon nochmal ein bisschen besser. Und das ist natürlich nicht gerade eine Hilfe in einem Zusammenleben, in einer Gemeinde. Das kann durchaus stören. Und wenn wir dann noch diesen Auftrag, den Jesus mitgegeben haben, dass wir einander lieben sollen, dann ist das eigentlich auch eher ein Hindernis. Dieses Denken, man wäre besser als die anderen vielleicht in der Gemeinde. Und das haben die wahrscheinlich auch selbst gemerkt in Korinth, denn genau diese Frage haben sie an Paulus geschickt. Das war das wandelnde Lexikon für die Gemeinden damals. Wenn sie eine Frage hatten, die mit Gott zu tun hat, dann haben sie es Paulus geschickt und ihn gefragt. Da sind ein paar Leute in unserer Gemeinde, die haben besondere Begabung, geistliche Begabung. Die können Sachen tatsächlich, die andere nicht können. Die reden in Sprachen, die wir nicht verstehen, aber wir merken, das kommt von Gott. Und die können manchmal Dinge sehen und sagen, die man so menschlich eigentlich nicht kann. Und wir merken, das kommt von Gott. Aber so wie die damit umgehen, kommt uns komisch vor. Paulus, die sind überheblich und verurteilend. Was hat das zu bedeuten? Wir sind gerade mittendrin in einer Predigtserie, die steht hier oben. Nein, da. Liebt einander, das hat Jesus gesagt. Und wir haben uns im ersten Teil damit beschäftigt, zu wem sagt Jesus das? Es geht um diese geistliche Gemeinschaft, es geht um die Gemeinde. Also eigentlich geht es bei dieser Frage um geistliche Gemeinschaft, das Miteinander leben und miteinander teilen. Wir haben über die Natur dieser Gemeinschaft gesprochen und dann im dritten Teil hat Günter Binnenwies darüber gepredigt, dass dieser Auftrag direkt von Jesus kommt und was er bedeutet, liebt einander. Ein Auftrag für die Gemeinde, für die Gemeinschaft, für eine Gemeinde wie wir. Die Korinther, die hatten geistliche, sehr spirituelle Menschen in ihrer Gemeinde und eben dieses genannte Problem, dass die das wussten und auch den anderen so mitgegeben haben. Konkret ging es eigentlich nur um so ein, zwei Gaben und den Umgang damit. Und die Frage ist, sind diese Leute mit dieser Gabe die wahren Frommen? Sind das die richtigen Christen? Und Paulus antwortet darauf, er möchte klar machen, was es heißt, geistlich zu sein. Und jetzt lesen wir diesen Text, ich lese ihn vor, ihr könnt hier mitlesen, aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Ein weiterer Punkt, den ihr erwähnt habt, liebe Geschwister, sind die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Es liegt mir sehr daran, dass ihr in dieser Sache genau Bescheid wisst. Denkt an die Zeit, als ihr noch nicht an Christus geglaubt habt. Damals habt ihr euch ständig irreführen und dazu hinreißen lassen, den Götzen zu dienen, Götzenbildern, die nicht einmal reden können. Deshalb weise ich euch auf Folgendes hin. Niemand, der unter der Leitung von Gottes Geist redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Und umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, es sei denn, er wird vom Heiligen Geist geleitet. Es gibt viele unterschiedliche Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem Dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind, und ein anderer, das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes, und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem zuteilt. Für die Menschen, die schon länger in der Bibel lesen, kein unbekannter Text, aber vielleicht ein Text, wo immer wieder auch so ein paar Fragen auftauchen, so auch bei mir. Eine Frage war zum Beispiel, na Paulus, wer sind denn jetzt die Geistlichen? Darum ging es ja. Wer sind denn jetzt die Geistlichen? Also erstmal die Pastoren natürlich, die Geistlichen, das sagt man ja auch so, aber das scheint nicht zu stimmen, habe ich schon festgestellt. Aber was anderes habe ich auch festgestellt, dass in unserer Welt Spiritualität wieder in ist. Man kann sich mit allem Möglichen beschäftigen, Hauptsache man erahnt irgendwo etwas von dem, woher wir kommen und wohin wir gehen. Und alles ist erlaubt. Alles ist erlaubt. Hauptsache, das ist nicht verstaubt. Religion und Institutionen, die scheinen da in diesem Vergleich dann immer ein bisschen eher starr und langweilig und womöglich sogar falsch. Am besten keine Regeln, keine Pflichten und kein Gehorsam. Lieber alles so erahnen. Emotionen und Kräfte spüren. Das scheint viel attraktiver zu sein, ein Trend, der durch unsere ganze Gesellschaft geht. Mir ist dabei aufgefallen, wenn ich mit solchen Menschen rede und irgendwie ziehe ich sie an, scheint so, oder das Gespräch kommt so schnell dann auf Glaube, dass diese Spirituellen, die sich dann auch so nennen in meiner Gegenwart, eigentlich nur eine Annahme verfolgen. Eigentlich ist das nur etwas, was sie sich so zusammengebaut haben. Bei vielen ist das so ein bisschen von allem, so ähnlich, als wenn man Gewürze zusammensucht und daraus versucht, einen Kuchen zu machen. Und dann habe ich überlegt, gibt es vielleicht irgendeine Möglichkeit, das zu testen? Kann man herausfinden durch irgendwelche Kennzeichen oder Tests, wer wirklich spirituell ist, wer wirklich ein geistlicher Typ ist oder nicht? Und auf diese Frage geht Paulus meiner Meinung nach ein. Seine Antwort, in seiner Antwort an die Korinther stellt er von Anfang an klar, also erstmal schauen wir in die Vergangenheit. Und das hört sich, finde ich, fast ein bisschen schroff an. Aber damals, als ihr noch ohne Christus wart, da wart ihr auf jeden Fall nicht geistlich und spirituell. Da war mal gar nichts da. Da habt ihr euch irgendwelche toten Götter genommen. Die konnten noch nie mehr sprechen, weist er ja extra darauf hin. Und habt sie angebetet. Das geht aber nicht. Man kann nicht ohne Christus behaupten, spirituell zu sein. Jedenfalls nicht im biblischen Sinne. Man kann nicht sagen, ich bin Christ, aber ich will nichts mit Christus zu tun haben. Ich kann nicht sagen, ich bin geistlich und spirituell ohne Christus. Im biblischen Sinne schließt sich das voneinander aus. Und genauso kann man nicht als Geistlicher im biblischen Sinne sagen, Jesus sei verflucht. Das geht nicht. Schon mal ein Kennzeichen oder zwei. Es ist unmöglich, als wahre Geistlicher diese Dinge zu tun. Jetzt könnte man lange darüber predigen, was das heißt, Götzen anzubeten in unserer Zeit. Fällt mir eine Menge zu ein, lasse ich aber. Ich habe noch was anderes, das fällt euch auch ein. Auch der Ausspruch, Jesus ist Herr, den kann eigentlich nur jemand sagen, der geistlich ist. Da habe ich gesagt, naja, Paulus, das habe ich schon anders erlebt. Also ich glaube, man kann das schon sagen, aber das wirklich leben und meinen, Jesus ist Herr, mit der mit dem Rückschluss, Jesus darf auch in mein Leben etwas sagen, das kann tatsächlich nur jemand tun, der geistlich ist im biblischen Sinne und sagt, Jesus ist mein Herr. Also darf er mich auch irgendwie ansprechen und leiten und korrigieren unter Umständen. Das ist nur möglich, wenn ich mich darauf einlasse und es wirklich ernst meine. Dieses Bekenntnis auch leben. Das ist mehr als irgendein spektakuläres Gefühl oder eine Art der Erfahrung. Und machen wir uns nichts vor, auch unter Christen gibt es diese Jagd nach neuen Erfahrungen, nach neuen Erlebnissen, nach spektakulären Gefühlen. Auch da ist das durchaus verbreitet. Als ich das so aufgeschrieben habe, habe ich gedacht, naja, jetzt sitzen vielleicht heute hier im Gottesdienst Leute, die sich das erstmal angucken. Ich gucke jetzt niemanden an hier, ich habe niemanden vor Augen gehabt. Und dann kommt vielleicht die Frage auf, warum sollte ich überhaupt Geistlicher sein wollen? Das habe ich ja jetzt so vorausgesetzt. Also ich möchte das gerne sein. Und ich glaube, es gibt einen guten Grund für alle zu sagen, jawohl, das möchte ich gerne sein. Ein Geistlicher. Im biblischen Sinne, weil das nämlich bedeutet, ich stehe in einer Verbindung mit dem Sohn Gottes. Das bedeutet, ich bin ein Geistlicher. Wenn ich das nämlich bin, dann bekomme ich Gottes Geist. Und das macht mich zu einem Geistlichen. Und etwas Besseres kann einem Menschen auf der Erde nicht passieren, als zu Jesus Christus zu gehören. Das bedeutet, für alle Zeiten, für alle Ewigkeiten gehöre ich zu ihm. Das bedeutet, ich kann ein Leben leben, so wie das geplant war. In Gemeinschaft mit Gott. Meine zweite Frage, eigentlich zweite und dritte Frage, woher kommen die Geistesgaben und was sind Geistesgaben? Woher ist ziemlich leicht? Ich weiß nicht, wie oft das hier vorkommt mit ein und derselbe Geist durch eben diesen Geist. Das kommt ja rauf und runter hier vor. Geistliche sind in erster Linie mal Beschenkte. Geistliche sind Menschen, die wurden von Gott beschenkt für dieses Leben hier auf dieser Erde, für diesen Auftrag, liebt einander, sind wir beschenkt worden, sind wir ausgerüstet worden mit so einem Rucksack, in dem die Sachen drin sind, die wir wirklich brauchen. Gott hat uns die Ausrüstung bereitgestellt und wir müssen sie ja nur noch nehmen, anziehen und gebrauchen. So unterschiedlich die Gaben auch sein mögen, es ist ein und dieselbe Quelle. Wenn etwas in dem Text deutlich wird, dann doch das, oder? Ein und dieselbe Quelle bei aller Unterschiedlichkeit. Die Begriffe Gnadengabe, Dienst, Kraftwirkung, die erscheinen ja an mehreren Stellen im Neuen Testament und unterscheiden sich auch von Bibelübersetzung zu Bibelübersetzung, meinen eigentlich immer das Gleiche. Ich finde den Begriff Gnadengabe ganz wunderbar, dazu sage ich aber gleich noch etwas. Es geht Paulus, glaube ich, sehr stark darum, klarzumachen, so so unterschiedlich sie sind, sie kommen von Gott und zwar nicht nur vom Heiligen Geist, sondern Gott in seiner Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und wozu brauchen wir die Gaben? Sie manifestieren unseren Glauben, sie festigen ihn. Eine Geistesgabe oder eine Gnadengabe dient als Mittel, durch welches sich Gott in unserem Leben zeigt. Wir kennen das vielleicht aus anderen Stellen aus der Bibel, da steht, dass Jesus sich zeigt in seinem Leib, also in der Gemeinde. Und an anderer Stelle kann man lesen, dass wenn die Gemeinde sich untereinander lieb hat, dann zeigen sie mit dieser Liebe Gott. Und Christus, der Heilige Geist, zeigt sich jedem Christen dadurch, dass er ihn begabt. Eine Gnadengabe deswegen, weil wir nichts dazu können. Ganz am Ende steht, es ist seine freie Entscheidung, nicht meine. Es ist seine freie Entscheidung, mir etwas zu geben, mich zu beschenken. Und deshalb ist es auf jeden Fall etwas, wofür wir Gott von Herzen danken können. Aber es ist Gnade, dass wir Beschenkte sind. Gott gibt uns einen Auftrag und er gibt uns auch noch die Mittel, diesen Auftrag zu erfüllen. Außerdem, das habe ich im Gebet schon gesagt, sind diese Leistungen oder diese Gabeneinsätze niemals so zu verstehen, dass man sich auf die Schulter klopft. Mensch, das habe ich ja prima gemacht. Deshalb gibt es ja vielleicht in manchen Gemeinden auch so die Sitte, nicht zu klatschen. Ich finde, man kann die Gabe beklatschen, aber nicht das Ego der Musiker zum Beispiel. Aber die Gabe und ihren Einsatz und die Bereitschaft, die kann man auf jeden Fall beklatschen, zur Ehre Gottes. Er ist derjenige. Also ihr habt das gut gemacht, aber eigentlich könnt ihr nichts dafür. Ihr habt das Geschenk bekommen von Gott und nicht ihr selbst war das. Gottes Gaben in unserem Leben als Menschen, die zu Christus gehören, die sind nicht nur ganz nett. Die sind nicht nur schön anzuhören oder schön anzusehen, sondern die sind für unseren Glauben existenziell. Und wenn sie das für uns alleine sind, dann sind sie für uns als Gemeinde auch existenziell. Wenn man über dieses Thema spricht, in einer Gruppe mit 10 Menschen, ist mindestens eine Person dabei, sagt, ja, ich habe keine Gaben. Oder? Immer. Es ist immer so, mindestens eine Person dabei, die sagt, also bei der Gabenausschüttung stand ich in der zweiten Reihe, da war nichts mehr übrig oder am Ende der Schlange. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, weil hier zum Beispiel auch steht, jedem irgendwo, ich glaube in Vers 7, na, irgendwo steht das, ich finde es gerade nicht. Genau. Genau da steht's. Ich habe es immer noch nicht gefunden, aber es steht da. Ich habe recht. Der letzte Satz. Genau, der letzte. Fast das letzte Wort, könnte man sagen. Das drittletzte, ja. Genau. Also, wir sind alle beschenkt. Und woran liegt das dann, dass wir denken, dass es nicht so wäre? Das ist natürlich eine Schwierigkeit. Das könnte an der Gemeinde liegen, aber auch an mir selbst. Aber wenn ich sage, ich glaube an Christus und ich meine das wirklich ernst, ich will das auch leben, dann bin ich schon beschenkt, weil dieser Glaube, der ist schon eine Gabe. Also einen glaubenden Menschen, der sagt, er ist nicht beschenkt, den gibt es nicht. Er ist schon durch den Glauben beschenkt. Welche Gaben gibt es? Es gibt so eigentlich 4 große, 5 Aufzählungen, wo so eine ganze Liste von Gaben genannt wird, so Gnadengaben, zum Beispiel Wort der Weisheit, hier sind ja auch einige genannt, Glaube, Gnadengabe der Heilungen, Weissagung, Zungenrede, Auslegung, Lehre, Prophetie, Hirtengabe, Dienst, Ermahnen, Leiten, Gastgeberschaft, Helfen und noch mehr. Ich hatte so ein schönes Diagramm vorbereitet, aber ich dachte, das kann sich doch eh keiner merken. Also habe ich es weggelassen. Ich möchte auch gar nicht auf alle eingehen. Nur ein paar Besonderheiten aus diesen Listen kurz erwähnen. Zum Beispiel, dass interessant ist, dass es keine Liste in der Bibel gibt von diesen Auflistungen, die alle Gaben enthält. Und es gibt keine Liste, die einer anderen Liste gleicht. Die sind alle unterschiedlich. Und manche Gaben sind nur in einer Liste enthalten. Und wenn man das so alles mal liest und sich anguckt, dann merkt man, ich könnte vermuten, dass die Liste der Begabung noch viel größer ist, als uns in der Bibel offenbart wurde. Dass da vielleicht noch viel mehr Begabungen ausgeteilt werden, als wir wissen. Dass es viel variationsreicher ist, als uns enthüllt wurde. Und trotzdem fällt auf, dass gerade diese vielleicht für manche spektakulären Gaben, um die es wohl auch in Korinth ging, gerade dieses Reden in einer Sprache, die Gott gegeben ist und dieses Auslegen, dieses Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben, das erscheint in allen Auflistungen, wo es genannt wird, am Ende. Nur eine Feststellung. Während solche Sachen wie Leitung, Apostelamt und Prophetie stets am Anfang stehen. Ein paar Kapitel weiter, zwei Kapitel weiter, da sagt Paulus was ganz Interessantes, und zwar: strebt nach mehr Gaben. Streckt euch aus, damit mehr Gaben zu bekommen. Müssen wir jetzt was leisten? Aber er umschreibt das in diesem Text dann auch: nein, bittet konkret um Gaben. Bittet Gott, liegt ihm damit in Ohren. Streben, ausstrecken heißt nicht, ja Herr, ich hätte gerne Gabe, Amen, und das muss jetzt reichen. Das heißt schon ein bisschen mehr Leidenschaft und Intention für mich jedenfalls. Und dann sagt er, aber dabei muss euer Ziel sein, vor allem die Gaben zu bekommen, die eine Hilfe für die ganze Gemeinde sind. Wenn wir also auf der Suche nach einer Gabe sind und wir vielleicht noch nicht mal genau wissen, wofür sollen wir denn beten, was wäre denn jetzt gut, könnten wir auch andersrum vorgehen. Wir schauen uns die Gemeinde intensiv an und merken vielleicht, Mensch, hier sind offene Aufgaben. Und dann können wir dafür beten, dass Gott uns die entsprechenden Gaben gibt. Auf jeden Fall sind die Gaben nur Mittel zum Zweck. Nicht ich und die Gabe, wir beide sind super, sondern durch Gott. Durch die Gabe hat Gott mir zum Nutzen der Gemeinde etwas geschenkt, was ich auch dementsprechend einsetzen soll. Und durch die Gemeinde für die ganze Welt. Gottes Gnadengabe haben etwas gemeinsam. Sie erbauen mich. Sie helfen mir in meinem Glauben. Sie machen mich stark in meinem Glauben. Gaben zum Einsatz bringen, erbaut meinen Glauben. Und was da in Korinth passiert ist, das passiert leider bis heute in unseren Gemeinden. Das passiert auch hier, wo man sagt, okay, du bist noch nicht so weit im Glauben, dir fehlt noch das und das und das. Habe ich hier schon erlebt. Das kann nicht sein. Manchmal werden die Menschen stolz, manchmal werden aber auch andere Menschen neidisch. Was soll ich also mit meiner Gabe anfangen? Was soll ich machen mit meiner Begabung, wenn ich sie denn dann erkannt habe? Was mache ich damit, mit den Dingen, die Gott mir geschenkt hat? Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber ich war ja wandern und da versuchen wir immer, weil wir wissen, dass das sehr schwer ist, der Rucksack, wirklich schwer, versuchen wir, zwei Dinge zusammenzubringen. Auf der einen Seite versuchen wir, die Dinge, die wir unbedingt brauchen und das, was wir in den Rucksack zu tun, so identisch wie möglich zu halten. So wenig wie möglich und so viel wie nötig. Das Motto, unausgesprochen. Aber das ist nicht so leicht. Wer weiß denn, was wir brauchen? Wir haben immer Schnüre dabei. Haben wir noch nie gebraucht. Aber man weiß ja nicht genau, ob man die nicht nochmal braucht. Wäscheklammern. Noch nie gebraucht. 15 Stück stehen auf unserer Liste, gehen immer mit nach Spanien und Frankreich oder sonst irgendwo. Braucht man wirklich 3 Socken für 10 Tage wandern? Nein. Wir sind als Männer unterwegs. Braucht man das oder nicht? Wir müssen versuchen, das so eng wie möglich zu halten. In unserem Leben, in unserer Gemeinde, da können wir nicht alle Eventualitäten berücksichtigen. Wir können unmöglich alles an alles denken. Auch der kleine Mats Emil, das habe ich vorhin schon gesagt, da kann nicht an alles gedacht werden, was vielleicht in seinem Leben einmal passieren würde. Das ist doch unmöglich, da an alles im Vorfeld zu denken. Und deshalb wenden wir uns Gott zu, damit er uns Schutz schenkt, damit er uns zeigt, was wir brauchen und uns das auch gibt. Man kann auch umgekehrt fragen, seine Gabe nicht einsetzen, obwohl man weiß, dass man die Gabe hat. Bedeutet, dass ich mir Segen nehme. Bedeutet, dass ich mir Freude nehme. Bedeutet, dass ich der Gemeinde Segen nehme. Zu jeder Gabe gibt es auch Aufgaben im Reich Gottes, vorrangig in der Gemeinde, wenn man diese Auflistung liest. Und eigentlich ist der spannende Prozess so ähnlich wie eine Schatzsuche. Da habe ich das eine und versuche, das andere zu finden, damit das zusammenkommt. Ein berühmter Prediger hat mal gesagt, naja, das ist so ähnlich wie in einem Bus. Da sitzen alle im richtigen Bus, aber sie sitzen vielleicht auf falschen Plätzen. Gabe und Aufgabe sollen sich finden. Eine Gemeinde, eine freievangelische Gemeinde in Mainz, die haben das ernst genommen. Und die haben gesagt, wir entbinden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alle Mitarbeitenden, das spart man ein bisschen, von ihren Aufgaben. Und dann suchen sie sich neue. Manchmal ist man ja so drin. Einmal im Kindergottesdienst kommst du nie wieder raus, bis du stirbst. Das ist, das gibt's. Also bei uns nicht. Ich rede immer nur von anderen Gemeinden. Also einfach mal woanders. Und die Gemeinde ist aufgeblüht. Die Zufriedenheit unter den Mitarbeitenden ist enorm gestiegen, weil sie plötzlich am richtigen Ort waren. Und wie kann man das rauskriegen? Die spannende Frage, macht eure Ohren auf. Hört mal, was die anderen sagen. Fragt sie mal, was findest du eigentlich, was ich kann? Gut kann. Jemand, der euch kennt. Legt Gott in den Ohren. Was macht euch Spaß? Bringt euch Erfüllung in der Mitarbeiterschaft. Und lasst euch beschenken durch Gott. Ich möchte euch sehr ermutigen, das wirklich zu tun. Also jetzt habe ich es gesagt, aber ich möchte auch euch bitten, das auch wirklich zu tun. Gott zu bitten, wo ist eure Begabung und wo ist euer Platz, eure Aufgabe. Schaut euch die Gemeinde an, schaut euch euer Umfeld an und dann, und da müssen wir als Gemeinde lernen, probiert aus. Geht vielleicht mal zu Heike, unser Kindergottesdienstleiter, und sagt, ich würde gerne mal 4 Wochen ausprobieren, ob das was mein Platz ist. Und wenn nicht, dann höre ich in 4 Wochen wieder auf. Und nicht in 40 Jahren. Oder ich gehe zu Hannah und probiere das mal aus. Und dann wird man es feststellen. Aber nur sitzen bleiben und in der Theorie alle Fälle durchspielen, das funktioniert nicht. Und eins kann ich euch versprechen als Belohnung, Gott wird das segnen. Der wird das segnen. Oder es stimmt alles nicht, was wir hier glauben. Er wird es segnen und ihr werdet Gott erleben. Ich meine, mehr kann man doch nicht bekommen. Lieber Vater, danke dafür, dass du so ein lieber und liebender Gott bist und dass es echt ein Privileg ist, zu dir zu gehören. Amen.